Hallo zusammen, ihr gehört die Gurkuma-Sendung. Im Studio sind die Hilde, der Hans und der Herbert, an der Regie der Christoph. Wir bringen heute Abend drei Sachen. Zuerst ein Gespräch, das ich geführt habe mit dem Wolfram. Er war in Mali und hat an einem Nothilfeprogramm mitgearbeitet. Dann bringen wir etwas vom Hans. Er sagt etwas zu der Aktion vom Hungerfranken. Und der dritte Beitrag von der Hilde ist eine Buchbesprechung über das Buch von Al Imfeld, Hunger und Hilfe.
Wir haben verschiedenste Organisationen aus den Industrieländern Freiwillige gesucht, um an den vielen Nothilfeprogrammen zugunsten der Dürreopfer in der Sahelzone mitzuarbeiten. Besonders Mali, Tschad und Sudan sind ja von einer lang anhaltenden Dürre bedroht gewesen. Ich habe mich dann bei einer schweizerischen Organisation gemeldet, wo Leute gesucht haben, und die haben mich dann ausgeliehen an die UNO, die eine eigene Nothilfenorganisation hat, die in Mali tätig ist. Das erste Problem war eigentlich das, dass ich zwei Wochen bevor ich gegangen bin, also nachdem ich den Vertrag gemacht habe, zwei Wochen nachdem musste ich abfliegen. Und ich habe eigentlich gar nicht so genau gewusst, wo Mali ist, und habe eigentlich in Büchereien zuerst müssen anhand von Karten das nachschauen und haben mir auch ein bisschen Literatur beschafft. So im ID-Verlag ein Buch über die Sahelzone oder afrikanische Autoren und Geschichten versucht, mich einfach ein bisschen zu bilden, und bevor ich da gehe.
Also so, dass du dich praktisch ein bisschen kannst einfühlen kannst in die Kultur, die man da nicht kennt.
Ja, das war eigentlich nicht so gut möglich hier. Das Problem war eher, dass man hier in der Schweiz selber von dieser Organisation her mir gar nicht so genau sagen konnte, was ich dort unten mache. Das war sehr vage, einfach hier an den Nothilfeprogramm mitzuarbeiten. Den genauen Arbeitsauftrag habe ich eigentlich erst in Bamako, in der Hauptstadt, selber bekommen, über den Missionsleiter. Und der war folgender. Also, ich musste dann etwa nach 10 Tagen nach Gao reisen. Das ist im Nordosten von Mali, am Rand der Wüste. Und der konkrete Auftrag war, 2.500 Tonnen Mais für die USAID, also die von der USAID gegeben worden sind. Das ist die amerikanische Entwicklungshilfeorganisation. 1.500 Tonnen Mais vom Welternährungsprogramm und ca. 1.900 Tonnen verschiedene Getreide von den EG-Ländern in Empfang zu nehmen, die Lagerung zu organisieren, Transport zu organisieren und die Verteilung auch überwachen. Natürlich auch die ganzen Transportpläne haben wir die sind zum Teil schon bestanden, weil aber es einfach infolge der Dürre sehr starke Bevölkerungsverschiebungen gibt, hat man die Dauer natürlich müssen verändern. Also das war auch ein Grossteil von dem Auftrag. Weiterhin, die erste Woche in Mali habe ich mit dem verbracht, abgesehen davon, dass ich einfach im besten Hotel am Platz unterbracht war, habe ich damit verbracht, eingeführt zu werden, sozusagen in das dritte Weltmilieu, also Behörden zu treffen, an Konferenzen teilzunehmen und von einem Empfang zum anderen geschleicht werden, was mich eigentlich ziemlich angeschissen hat, weil ich habe ja sonst auch noch genug Arbeit für mich selber gehabt, weil die Landessprache ist Französisch und, sagen wir so, der spezialisierte Wortschatz, was jetzt eben die Transporte anbetrifft oder der bürokratische Jargon, den habe ich natürlich den habe ich noch nicht gehabt. Und dann bin ich da eigentlich so die paar ersten Nächte, wenn die anderen so in der Disco oder der Bar rumgehängt sind, bis um 2 Uhr morgens im Hotelzimmer gehockt und habe Vokabulär büffelt und mir da Wörter rausgesucht und Berichte gelesen und das Zeug, weil ich bin völlig überfordert gewesen. Ich hatte keine Ahnung von dem Land, von der Geschichte von dem Land, von der Kultur und dazu einfach der Kulturschock, also die Armut, überall die Spuren von Krankheiten, die du siehst auf der Straße in der nächsten Umgebung und du wohnst da in deinem klimatisierten Hotelzimmer.
Du hast jetzt erzählt, dass du dort fast eine Woche in der Hauptstadt rumgehängt bist. Hast du noch nichts Konkretes dann können machen?
Ja, genau sind es 10 Tage eigentlich gewesen. Abgesehen von, dass ich mich durch die Berichte von früheren Aktionen durchgelesen habe oder eben vorgestellt worden bin, wichtige Behörden und so weiter. Mal konkret habe ich Hausrat angeschafft beispielsweise, weil ich gewusst, ich muss ein Haus mieten für mindestens 3 Monate, wahrscheinlich für länger, weil von der UNO eigentlich etwa vorgesehen war, wo es ein Jahr hat, sollen dort tätig sein für die Nothilfeprogramm. Habe ich gewusst, ich muss das Haus mieten und da hat es einen Haufen. Also, es ist mir vorgekommen wie Zyklen. Also, ich musste Hausrat, Kühlschrank, Petrol natürlich, weil es keinen Strom gibt, einen Gasherd, Matratzen habe ich machen lassen. Also ich bin tagtäglich eigentlich so. Ein Teil war es, auf dem Büro zu verbringen, in dem UNDRO, dem Büro von der UNO. Und am Nachmittag bin ich mit einem Chauffeur dann auf dem Markt und habe eben Matratzen machen lassen, habe Stühle gekauft, Tisch, einfach alles, so, was für Hausrat braucht. Weiterhin haben wir gewartet auf eine Radioausrüstung, weil es war vorgesehen, dass alle die 3 Stationen, die eingerichtet worden sind in Mali, in diesen 3 Regionen, Timbuktu, Mopti und Gao, dass die ein Sprechfunkradio haben, dass man das gewährleistet ist, dass man jederzeit den Kontakt mit der Hauptstadt, also mit der Leitung, dass der gewährleistet war, ist der Kontakt. Benzin habe ich angeschafft, eine grössere Menge, ein Auto hat man aus dem Zoll befreien und so weiter. Also, das sind schon die konkreten Sachen gewesen, die ich da meinen Tag verbracht habe.
Wie war es dann gewesen, also, wo du nachher bist auf das Gau gekommen? Das war eine weite Strecke gewesen, glaube
ich, oder? Ja, das sind ungefähr, ja, ich weiß es nicht mehr so genau aus dem Kopf, ich müsste auf die Karte schauen, aber es sind ungefähr so 1600-1800 Kilometer, wobei dann die Hälfte, also nach der letzten grossen Stadt, das ist Mopti, dort hat man übernachtet auf dieser Reise, ist es nur noch Pisten und zum Teil gar keine Pisten mehr. Weil,
also was heisst das, Pisten?
Ja, zum Teil ist es eine Trasse, die in der Wüste ja erhöht gebaut wird, weil wenn es dann mal regnet, dann gibt es immense Überschwemmungen. Also es gibt da Leute, die vertrinken in der Wüste, wenn es dann mal recht schifft. Aber das Trasse ist, das verändert sich beständig, weil die Wüste sich beständig verändert. Oder? Also nicht nur durch das Wasser, sondern auch durch den Sand ist dann einfach über die Piste dann nicht mehr rum und dann hat man müssen nach Kompass oder nach Gefühl. Oder wir haben dann einfach, das ist so gewesen, wir sind mit 2 Autos dort hochgefahren, eben beladen mit dem Hausrat, mit Benzin, Wasser und den Radios. Und mit 2 Autos. Und im einen Auto ist noch ein einheimischer Chauffeur, der uns für die eine Reise zur Verfügung gestellt worden ist. Und der Radiospezialist, der das Radio dann in dem Haus in Gao eingerichtet hat. Das Haus war gemietet gewesen bereits von einem Vertreter von dieser UNO-Organisation. Der ist aber dann krank geworden. Der ist irgendwie Asthma erkrankt und hat einen Staub. Es ist ein beständiger Staub, bis ein paar Kilometer Höhe, hängt dort immer in der Luft. Und mit ledierten Atemorganen hat er das nicht geschafft. Wir sind dann dort angekommen und ich habe das Haus in Empfang genommen, nachdem ich mal herausgefunden habe, wo das steht. Das ist etwa eine Stadt mit 40'000 Einwohnern, einstöckige bis maximal 2-stöckige Lehmbauten, 1 Kilometer Teerstrasse und das auch nur zwischen den Behördengebäuden, also vom Gouverneur zum Gerichtsgebäude, zu der Post und so weiter. Und der Rest sind einfach ist Dreck, Lehm, Lehmstrasse. Dort habe ich dann Personal auch eingestellt, wie ein Koch, ein Wächter. Und habe dann gleich mal Kontakt aufgenommen mit den Behörden, mit den Kooperativen der Lastwagentransporteure. Habe die verschiedenen Magazine aufgesucht, um zu schauen, wie viele von diesen Lieferungen bereits eingetroffen sind. Und natürlich auch mit Mitarbeitern von anderen Hilfsorganisationen. Ich möchte jetzt von dir noch wissen, wie dann der Kontakt ist zu der Bevölkerung dort, zu den Einheimischen. Hast du den überhaupt gehabt?
Ja, also die ersten Kontakte waren mal die zu den Leuten, die ich privat eingestellt habe, eben wie der Koch, der Wächter mit seiner Familie, seiner Frau und seinem Kind. Ein Chauffeur und ein Sekretär, zum Teil über Vermittlung von anderen Organisationen oder auch über zufällige private Kontakte über Bardamen im Hotel am Platz, wo ich nach einem Koch gefragt habe. Und dort war natürlich gerade eine klare Rollenverteilung mal gewesen. Ich war der Chef gewesen und sie waren meine Untergebenen, sie waren lohnabhängig von mir gewesen. Die weiteren Kontakte mit Einheimischen waren Kontakte zu den Behörden gewesen und zu den Transporteuren, wo ich meine Transportpläne unterbreitet habe und auch angewiesen bin auf Informationen, weil es sehr schwierig war, die Transportpläne überhaupt auszuarbeiten, weil es einfach schaurige Verschiebungen von der Landbevölkerung gegeben hat. Bauern und Nomaden, also Hirtenvölker, sind wegen ausgetrockneten Brunnen und wegen der Bodenerosion haben sie dann ihre angestammten Gebiete verlassen und sind dort hingezogen, wo Nahrungsmittel verteilt worden sind, also in die grösseren Städte. Also am Gau hat es zwischen 10.000 und 15.000 Nomaden gehabt, die sich da niedergelassen haben. Die Leute habe ich besucht und habe mit ihnen geredet und habe natürlich überall eigentlich das Gleiche erfahren, dass sie Hunger gelitten haben, dass sie krank gewesen sind. Das hat man auch gerade sofort gesehen. Und dann hat es Leute gehabt, die einfach auch keine Kleider mehr gehabt haben. Gleich mal bin ich also da der Sammy Klaus aus der ersten Welt gewesen, wo grosszügig scheinbar nützliche Geschenke in Form von alles zusammengerechnet über 5000 Tonnen Getreide weitergeleitet und hat sie verteilen. Auf der anderen Seite bin ich durch meinen hohen Lebensstandard und eben auch durch die beständige Erniedrigung von der einheimischen Bevölkerung ihrerseits vor mir in der Hoffnung auf Gaben als ein Kolonialherr angestellt gewesen. Also, die meisten Weissen, auch, die dort tätig waren, besonders die, die seit mehreren Jahren in der Dritten Welt arbeiten und einen dreimal höheren Sozialstatus haben, als sie sich jemals leisten in Europa. Als ich mit denen über das Problem wollte reden, bin ich meistens auf taube Ohren gestossen. Man hat sich mit Zynismus gewappnet und hat die Kontakt mit den Einheimischen eigentlich auf ein Minimum beschränkt. Die meisten Weissen sind unter sich geblieben und haben einfach ihren Job gemacht. Wenn ich dann Kontakt mit der Zeit gehabt habe zu Einheimischen, sei es jetzt zu Schwarzen oder zu den Tamascheks, das sind die Araboberber, dann ist das über Sport zum Teil gelaufen, also über Volleyball oder über das Shooten. Aber auch dort bin ich immer in meiner Rolle behaftet geblieben, weil ich bin der Einzige war, der mit dem Vierradauto
an den Fußballplatz gekommen bin, weil es ist einfach für mich zu heiß gewesen, zu laufen. Ich habe dann einfach etliche Leute natürlich mitgenommen, aber die Barriere, die ist gleich, die soziale und die Kulturbarriere, die ist gleich immer, hat die weiter bestanden. Es ist dazu dann auch gekommen, dass wenn ich dann mal einem, also weil ich zwei Paar Turnschuhe gehabt habe, einem die geschenkt habe, dann hat man von mir immer weiter Gaben und Geschenke und so weiter erwartet oder Arbeit, die ich ihnen könnte beschaffen. Und das war schon ein paar schwierig gewesen, einfach da einen freundschaftlichen Kontakt zu haben mit den Einheimischen, wegen meiner Rolle eben als wie ich vorher gesagt habe, als Weihnachtsmann, wo da im Prinzip Geschenke verteilt. Oder?
Ja, das ist aber schwierig, diese Rolle zu haben. Also auf der einen Seite sich mit der Bevölkerung eigentlich abzugeben, mit der einheimischen Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist man eine Art, eben der, wo ihnen den Wohlstand könnte bringen, oder wo sie sich das zumindest erhoffen. Wäre es nicht einfacher, wenn man sich dann würde zum Beispiel auf die gleiche Ebene begeben, also dass man zum Beispiel in den gleichen Häusern wohnt wie sie, dass man ohne Auto umgeht, dass man sich eben aufs gleiche Niveau begibt.
Ja, das ist einfach die Schwierigkeit, dass du als Mitteleuropäer, vor allem in so einer kurzen Akklimatisationszeit, einfach, du vertreibst das Klima nicht. Also du hast müssen vermeiden, untertags zu Fuss von aussen zu gehen, weil es ist an der Sonne über 60 Grad heiß gewesen. Da wärst du in kürzester Zeit umgestanden. Ein anderes Problem ist das Ernährungsproblem. Ich konnte nie das gleiche Wasser trinken wie die Afrikaner, weil da bist du gerade krank geworden. Also ich musste mein Wasser filtern zu Hause. Und trotzdem, also wenn ich Volleyball spiele, habe ich so eine Thermosflasche mitgenommen und habe dann die gleich geteilt und ich bin prompt krank geworden, einfach vom gemeinsamen Genuss von dem Wasser. Also es ist schlechthin einfach nicht möglich, als Mitteleuropäer unter den gleichen Umständen dort zu leben. Vor allem nicht, wenn du arbeiten solltest. Also es ist sicher, sieht die ganze Sache anders aus, wenn man als Tourist dort hinkommt, dann eben auch die Sahara noch durchquert mit dem Auto vielleicht oder sonst irgendwie mit dem sonst irgendwie reist und längere Zeit dort bleibt. Oder?
Du würdest also sagen, dass einfach so ein kurzfristiger Einsatz als Entwicklungs- oder Nothelfer, dass der einfach überhaupt nicht sinnvoll ist? Also, weil du schon gar nicht dich kannst auf die Stufe von der Bevölkerung, von der Einheimischen dort begeben.
Nein, überhaupt nicht. Das ist das eine Problem. Und das andere, was wir vorher schon gesehen haben, ist das Informationsproblem auch, oder? Die Arbeit anfangen, du verlierst so und so viel Zeit, bis du auch merkst, wie die Leute miteinander reden, was das wirklich heisst, was die sagen. Oder auch ihr Zeitverständnis, das ein anderes ist als wie bei uns. Also wenn ich mit jemandem abgemacht habe und ich dann pünktlich gekommen bin, wenn ich das hier auch mache, oder mehr oder weniger pünktlich, dann hat das nicht unbedingt geheißen, dass man sich dann um 4 Uhr trifft, zu der und der Zeit. Weitere Probleme eben in den Kontakt mit Einheimischen waren die Kontakte mit den Behörden. Es war schwierig, denen Informationen zu trauen, wo jetzt wieder sich Bevölkerungsgruppen befinden und welche Brünen dass sie sich geschart haben, wo man hat, müssen etwas hintransportieren. Weil oft haben die Behörden oder Transporteure die Lieferungen dorthin wollen forcieren, wo in ihre Heimatgebiete, dort, wo ihre Familie leben, obwohl es bedürftigere Regionen gehabt hat, nach anderen Informationen. Und auch Kontrollen über die effektive Verteilung am Ort, wo durch Einheimische, also durch einen Chef der Familie oder einen Chef der Fraktion vorgenommen worden ist, ist nicht effizient kontrollierbar gewesen. Und dann hat sich manchmal auch ein eigentliches Misstrauensverhältnis eingestellt zwischen mir und der Behörde. Weil also wo ich nach wenigen Wochen von dem Getreide, wo da gratis verteilt werden, ich etwa 20-30 Tonnen schon auf dem Schwarzmarkt getroffen habe und eine Untersuchung verlangt habe, hat das natürlich die schaurige Lampe gegeben. Oder wenn das Militär Getreide hat wollen requirieren für ihre Lager oder der Gouverneur tatsächlich Dieseltriebstoff, den ich besorgt habe für die Transport, es waren etwa 11'000 Liter, die er requiriert hat, dann bin ich natürlich auch schaurig verrückt worden. Und dann hat es schon ein paar Streit gegeben. Und dort war es schwierig für mich, wo ich einfach wenig gewusst habe
über das Land, über die Leute, wie die miteinander reden, wie man auch streitet miteinander, ist das schon ein paar schwierig gewesen für mich, da zeitweise einfach einerseits mich durchzusetzen oder auch Zugeständnis zu machen und zu sagen, ja gut, dann machen wir es so, wie ihr das euch vorstellt. Und die Leute von den anderen Organisationen, die wissen, die hast du auch nicht immer können fragen, weil je nachdem, also da hat es auch Rassisten darunter gehabt und Leute, die gefunden haben, die Schwarzen sind einfach faule Siechen und so und die können sowieso nichts. Oder?
Gut, dann hast du jetzt ein paar Sachen erzählt, die eigentlich mehr persönliche Angelegenheiten oder persönliche Eindrücke. Ich nehme die Ärger wunder auch, wie das jetzt konkret aussieht, so ein Nothilfeprogramm, also von der UNO-Organisation. Was ist das konkret und ist das wirklich so, wie das geplant ist, dann auch rausgekommen?
Ja, das kann man nicht sagen, nein, weil beispielsweise von diesen 2.500 Tonnen, die die USAID mit eigenen Schiff transportieren lassen, hat in die Hafenstädte im südlichen Westafrika, also Lomé und Abidjan, das sind die beiden Häfen gewesen, mehrere tausend Kilometer von Mali entfernt. Das hat dann müssen mit Sattelschlepper, zum Teil auf Asphaltstraßen, zum Teil aber auch auf Pisten müssen auf Gao transportiert werden. Und von diesen 2.500 Tonnen sind, als ich angekommen bin in Gao, lediglich 280 Tonnen eingetroffen.
Und der Rest, wo ist der Rest
geblieben? Der Rest war zum Teil noch im Hafen gewesen. Der Rest war auf der Strasse gewesen. Also die Lastwagen, das hat es vielmal gegeben, dass eine ganze Kolonne von 10 Sattelschleppern im Sand einfach versoffen war, weil die Piste nicht mehr rum war, weil die Lastwagen schlecht ausgerüstet sind, weil es keine Ersatzteile gab, weil sie kaputt gegangen sind einfach. Da hat man immer wieder so ad hoc müssen irgendeine Lösung finden. Also zum Beispiel die Sattelschlepper umladen auf kleine Lastwagen und das hat die Transporte natürlich immens verzögert. Mit der Zeit, also in diesen 3 Monaten sind dann ungefähr, ich müsste es schnell nachschauen, also insgesamt sind von diesen 2.500 Tonnen US-Mais sind 420 eingetroffen und 270 habe ich in dieser Zeit transportieren lassen. Weil dort ist natürlich auch das Problem von den Lastwagen. Also ich habe wöchentliche Sitzung mit dem Präsidenten der Transporteurenkooperative und der hat dann die Lastwagen zur Verfügung gestellt, hat natürlich die einfacheren Touren für seine Lastwagen reserviert und die Transporte, die ganz schwierigen entlegenen Gebiete, eher so den armen Chauffeuren, die zum Teil nur einen Lastwagen hatten und selber gefahren sind, zugeschanzt. Und die haben natürlich auch die schlechteren Lastwagen gehabt und die sind dann kaputt gegangen und dann ist der Mais irgendwo wieder verloren gegangen, nicht angekommen und so weiter. Gut. Von diesen 1500 Tonnen vom PAM, also vom Programme Alimentaire Mondial, vom Welternährungsprogramm, sind in dieser Zeit 960 Tonnen eingetroffen, gelagert worden und weiter transportiert sind 560 Tonnen. Und von diesen rund 2000 Tonnen aus den EG-Ländern ist praktisch alles eingetroffen in Gao, weil die Transporte früher schon in die Wege geleitet worden sind und verteilt sind bis zu dem Zeitpunkt, wo ich fortgegangen bin aus Mali, ca. 500 Tonnen. Das ist also eine recht magere Bilanz. Also beim US-Mais sind es knapp 10% und beim EG-Mais ist es etwa ein Viertel und zu dieser mageren Bilanz kommt eigentlich noch dazu, dass du noch relativ wenig Kontrolle gehabt hast über die effektive Verteilung, wer also pro Person wie viel Kilo wirklich bekommen hat, ob Familien mit mehr Kindern mehr bekommen haben. Da war also die Kontrolle nicht so effizient darüber gewesen. Und dann hat in dem Moment, wo ich gegangen bin, Ende Juli, hat die Regenzeit angefangen und das wird wahrscheinlich Transport- und Verteilaktionen noch weiter verzögern.
Kannst du mir ganz kurz also die wichtigsten Sachen noch mal sagen, wo dann die Sachen bleiben? Also, du hast die Zahl gesagt von 10%, die am Schluss ankommt bei der Bevölkerung. Also wirklich bei dem, was es nachher braucht, von dem, was abgeschickt worden ist. Was sind, oder wo ist das Zeug angekommen, der Rest?
Also das, wo man nachweisbar, soweit man das hat können anweisen, wo nicht eingetroffen ist, dort in diesen Gebieten, wo wir wo vorgesehen gewesen sind.
Ja.
Ja, das war zum Teil auch gar nicht ganz sicher gewesen. Also wenn Transporteure, da habe ich also Frachtbriefe ausgestellt mit so 6 oder 7 Kopien und wenn die zurückgekommen sind ohne Unterschrift und ohne Stempel vom Kommandant der Serkle oder einfach von der verantwortlichen Person, die das hat sollen, im Empfang nehmen sollen, dann habe ich natürlich schon gefragt, wo das ist. Und die haben natürlich schon behauptet, dass sie abgeliefert wurden. Also es war einfach nie ganz sicher gewesen. Wenn es sicher war, dass es nicht angekommen ist, dann war es in so einem Fall gewesen, wo es eben auf dem Schwarzmarkt eingetroffen war. Also beispielsweise, ja, das muss ich eigentlich auch noch sagen, also, es gibt da so eine staatliche Organisation für die Verteilung von Landwirtschaftsprodukten, das OPAM, das ist das Office des Produits Agricoles Maliens. Und die haben eigentlich das Monopol über Lagerung und Verteilung von Nahrungsmitteln. Und der regionale Delegierte, also der Chef dort in Gao, der war in dieser Zeit 2-mal im Gefängnis gewesen, weil man ihm einfach konnte Geschäftlimachereien anweisen, dass er so und so viel Getreide einfach verschwinden lassen hat, zugunsten von seiner Familie, zugunsten von Untergebenen. Also, wobei das eben auch irgendwie verständlich war, der Klientelismus, weil die Staatsangestellten, das ist ein wahnsinns aufblasener Staatsapparat und die werden nicht bezahlt. Es ist vorgekommen, dass die 3-4 Monate keinen Lohn bekommen haben, also haben sie sich einfach, wie sie an der Quelle waren, mit diesen Getreide, also sackweise bedient und die halt zum Teil dann verkauft. Ein weiterer Grund, warum wir auf dem Schwarzmarkt immer wieder Getreide, wo an sich für Gratisverteilung vorgesehen war, wieder Getreide zum Verkauf gesehen hat auf dem Schwarzmarkt, ist natürlich auch der. Es hat diesen Leuten, diesen Nomaden, diesen Hirten natürlich nicht genützt, einfach nur trockene Getreide, also Mais, wo noch sehr schwer zu verarbeiten, also zu vermahlen ist, also eine völlig ungewohnte Nahrung ist, das hat ihnen nicht gelangt. Sie haben ja noch Öl und Fleisch und Kleider und alles Mögliche auch noch gebraucht. Und vielmal haben sie dann einen Teil von dem Getreide, das sie geschenkt bekommen haben sie dann wieder verkauft, um sich andere Sachen zu verkaufen. Also das liegt eben auch noch in der Natur von diesen Lieferungen, dass das immer wieder verkauft worden ist.
Du hast erwähnt, dass die einheimische Mais, die schwer zu verarbeiten ist, wieder auf den Markt gebracht haben, dort verkauft haben. Also offenbar haben sie den auch gar nicht unbedingt können brauchen. Warum haben dann die Hilfsorganisationen Mais geliefert? Und das sind ja Notprogramme, wo es das Zeug gratis liefert. Warum?
Also muss da vielleicht ein bisschen zurückgehen noch. Ursprünglich haben ja die Bauern Hirse, vorwiegend Hirse angepflanzt für den Eigenbedarf und auch für den lokalen Markt. Jetzt ist aber die Produktion zur Deckung vom Nahrungsmittelbedarf nicht nur im Mali, sondern im ganzen Sahel seit Jahren zurückgegangen. Es ist von staatlicher Seite vor allem in der Exportanbau, besonders in den Anbau von Baumwolle und Erdnüsse, investiert worden. Der Export hat natürlich aber die Abhängigkeit von internationalen Märkten gefördert, weil das Geld, das man zwar mit deren Ausfuhr verdient hat, das ist schnell wieder draufgegangen, sei es jetzt für hohe Mineralölrechnungen oder um die Schulden bei den westlichen Banken abzutragen. Weil jetzt durch den Rückgang von der Lebensmittelproduktion ist dann Mali gezwungen, Grundnahrungsmittel wieder einzuführen und dadurch werden wieder weitere Schulden gemacht. Das ist der bekannte Abhängigkeitsteufelskreis. Durch die Nahrungsmittelimport, wo vorwiegend eben Weizen und Mais waren, die Produkte, die in unseren Ländern hergestellt werden, also vorwiegend in den USA, in Kanada, haben sich die Städter in Mali, und die machen immerhin etwa ein Drittel der Bevölkerung aus, an Reis und Mais und Weizen, an Brot eben gewöhnt. Essen sie keine Hirse mehr, essen sie keine traditionellen Grundnahrungsmittel mehr, ist der Bienenmarkt für Hirsen einfach nicht mehr interessant. Das heisst, Überschüsse werden als Viehfutter billig nach Europa exportiert. Für die Bauern ist es nicht mehr interessant, Hirse zu produzieren. wenn es dann, und also auch keinen Überschuss mehr zu produzieren, und wenn es dann wenig oder zu spät regnet, dann sind sie auf Hilfe angewiesen. Schon in ganz normalen Jahren weiss man, dass, also in normalen Jahren, das heisst, ohne eine spektakuläre Dürre, importiert Mali die Hälfte von seinem Nahrungsmittelbedarf. Und die Import und eben auch die internationalen Hilfslieferungen, das sind vorwiegend wieder Reis, Mais und Weizen. Die billigen und geschenkten Getreideimporte drücken wiederum auf den Inlandmarkt, sodass sich die Produktion wieder einmal mehr nicht lohnt. Warum wird jetzt trotzdem der Mais und der Weizen, wo man ja weiss, dass das schlecht zu verarbeiten ist und dass es die einheimische Nahrungsmittelproduktion unterwandert, warum wird das jetzt trotzdem in die Länder geschafft, in Form von Geschenk, also als Hilfsaktionen getarnt? Und also der einfache Grund ist der, dass die Industrieländer auf einem Getreideberg von nahezu 300 Millionen Tonnen sitzen, die abgebaut muss werden. Also was als Hilfsaktion getarnt ist, ist einfach schlicht und einfach eine profitable Transaktion. Zudem kommt dazu, dass die internationale Hilfsbürokratie beschäftigt wird werden. Also man muss da mal zu Genf im Haus von der UNO sein und den Bienenkorb anschauen, all die Leute, die arbeiten und irgendwie aber doch nichts arbeiten, Papiere kopieren und Rechnungen aufstellen und so weiter. Schließlich wird auch aus politischen Gründen natürlich die Nahrungsmittel bewusst gefördert, besonders von den USA. Weil, also gerade die USAID, wo ich mit diesen 2.500 Tonnen Mais beschäftigt war für den Transport, die haben sich einen Dreck darum geschert, ob jetzt das gerecht verteilt worden ist. Und über die Hintergründe von dem Hunger natürlich gerade auch nochmal haben sie sich einen Dreck darum geschert. Weiterhin profitieren die Geberländer natürlich durch die Hilfsaktionen, dass der internationale Handel ausgeweitet wird, mit dem Ziel, für ihre Produkte neue Märkte zu schliessen und auszubauen. Und auch die Anliegen in der Aussenpolitik von diesen Ländern lassen sich natürlich bestens fördern. Ich habe da noch etwas gelesen noch im GEO, dass der US-amerikanische Kongress beispielsweise 1975 gesetzlich verankert hat, dass eine Mindestmenge vom amerikanischen Getreide, vor allem eben Weizen und Mais wieder, jedes Jahr muss in die Nahrungsmittelhilfe gehen. Und das Jahr sind es allein in der Region von Gao mindestens 10.000 Tonnen US-Getreide gewesen. Also man kann sagen, dass die Hilfsaktionen, die Nothilfeprogramme, die Not, der Hunger, hervorgerufen zum Teil eben durch die Dürre, eben letztlich gar nicht lindern helfen, sondern die Abhängigkeiten, die bleiben weiter bestehen, die werden völlig manifestiert durch die Nahrungsmittellieferungen aus der westlichen Welt, und die strukturellen Probleme werden eben gar nicht angegangen. Also das ist genau das Gleiche wie mit den Grossprojekten, die in der dritten Welt lanciert werden, wie die Staudammherstellung auch in Mali. Also, als ich dort war, war gerade in der ersten Woche der Sigi Wittmer dort unten als Verwaltungsrat von irgendeiner Schweizer Firma gewesen, die sich da mit so einem E-Werk beschäftigt, wo man einen Dreck Rücksicht nimmt auf die ökologischen Veränderungen beispielsweise. Also, dort ist eine Million Tonnen Holz abgeholzt worden, man nimmt keine Rücksicht auf Grundwassersenkungen und so weiter. Meiner Meinung nach sind die Nothilfeprogramme jetzt, wo ich da mit beschäftigt war, ist ein profitables Geschäft, weil eben die westliche Welt wird ihre Überschüsse los auf eine billige Art und gewinnt im Gegengeschäft wirtschaftlichen und politischen Einfluss in der dritten Welt. Yeah.
Das war ein Gespräch mit dem Wolfram, wo der Frühling für 3 Monate nach Mali gegangen ist für ein Nothilfeprogramm. Wir hören jetzt dann gerade Musik, und zwar von einer Jubiläumskassette 30 Jahre Helvetas. Es ist ein Live-Mitschnitt von einem Konzert vom 8. Juni dieses Jahr im Volkshaus Zürich. Es haben 3 Gruppen gespielt: Pierre Plein et son Super Combo Tahiti, Master Mana Congo and his African All-Stars und der Frédéric Truys im bei Gaila mit Percussion.
Die Geburtstagskassette von der Helvetas, 30 Jahre Helvetas, die kann man auch bei der Helvetas beziehen, an der St. Moritzstrasse 15, Postfach 8042 Zürich. Sie kostet 20 Franken und geht 2x 30 Minuten. Jetzt zu einem anderen Thema, das aber in engem Zusammenhang steht mit dem Bericht, den wir aus Mali gehört haben. Das IKRK hat noch mehr solche Aktionen überall in Afrika, unter anderem auch in Angola. Und wahrscheinlich sieht das mit der Verteilung der Grundnahrungsmittel in Angola nicht viel anders aus als in dem Bericht von Wolfram aus Mali. Im letzten Mai ist an der Schule vom Kanton Zürich die Aktion Hungerfranken gestartet worden. Jeden Monat sollten die Schülerinnen und Schüler vom ganzen Kanton freiwillig einen Franken spenden. Vorläufig ein Jahr lang. Und diese Franken, die vielen Tausend, zigtausend Franken, die sollten zusammenkommen, die sollen an ein IKRK-Projekt in Angola gehen, das dort mit Grundnahrungsmitteln die Flüchtlinge versorgt. Die ganze Aktion Hungerfranken ist ausgegangen vom ehemaligen Synodalpräsidenten, Herrn Bouvard, und er konnte sämtliche Lehrerorganisationen und auch die Erziehungsdirektion für sein Projekt begeistern. Wir haben versucht, mit dem Herrn Bouvard ein Gespräch zu führen. Es war nicht möglich, weil er diese Woche fort ist. Er ist aber letzte Woche an einem Gespräch im Oberseminar in Zürich hat er diskutiert über den Hungerfranken, und ich möchte einfach ein paar Eindrücke von diesem Gespräch von dort wiedergeben. Es ist ziemlich bald an dem Hungerfranken Kritik geübt worden in diesem Gespräch, und er hat aber überhaupt keine Kritik da als ich herkommen lassen. Er fand, man sehe immer als so negativ, man müsste einfach etwas machen, man müsste es doch positiv sehen, man müsste jetzt einfach helfen, wenn da so Hunger sei. Und er hat einfach gar nicht reagiert auf genau solche Vorwürfe, die gefallen sind, dass die Hilfe eventuell gar nicht richtig angelegt ist. Eine bessere Antwort geben meiner Ansicht nach eigentlich die meisten Schüler auf das Projekt, weil jetzt nach einem halben Jahr kann man eine erste Zwischenbilanz ziehen. Und es sieht so aus, dass die ersten paar Monate die Schüler eigentlich relativ fleissig ihre Franken gebracht haben. Nachher haben vielleicht nur noch die Halbklasse die Franken gebracht. Interessant ist es dann, dass meistens die Lehrer den Betrag aufgerundet haben. Und in vielen Klassen sieht es heute so aus, dass eigentlich nur noch die Lehrer zahlen. Und zwar den ganzen Betrag. Irgendwie, weil sie sich auch schämen, jetzt plötzlich die Aktion aufzuhören, dass von ihrer Klasse kein Betrag mehr kommt. Ich habe versucht, mit verschiedenen Lehrern über das zu reden. Und auch da habe ich versucht, heute das Gespräch hineinzubringen. Und ich habe drei Leute angerufen, die sehr engagiert da mitarbeiten. Aber keiner war bereit, hier am Radio darüber zu reden. Wahrscheinlich, weil sie einfach so mit geteiltem Herzen dahinter stehen. Einerseits machen sie es, andererseits haben sie auch ihre Zweifel und so. Es ist also, glaube ich, das Ganze sehr zwiespältige Sache. Kantonsschule Bülach, und da habe ich heute auch noch mit zwei Leuten geredet. Dort haben sie wenigstens jetzt versucht, das zu einer ständigen Institution von der Schule werden zu lassen. Sie haben alle Monate grosse Veranstaltungen mit Filmen. Sie haben den All Imfeld, wo wir ja nachher noch während der Buchbesprechung hören, eingeladen, dass er über das Problem redet. Und dort scheint es ein bisschen besser sein mit der Beteiligung der Kinder. Aber nur ein bisschen besser, hat man mir gesagt, dass dort bröckelt es langsam ab. Es kommen nur noch die Kinder, die Schüler an die Veranstaltung, die dann auch spenden. Die anderen, die interessieren sich auch schon nicht mehr für das Thema. Andererseits habe ich jetzt von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gehört, die das ein bisschen anders angehen. Sie versuchen durch ganz direkte und gezielte Aktionen solche die Solidarität mit dem Hungerfranken aufrechtzuerhalten. Und zwar, indem sie nicht an dieser grossen Aktion von der Schulsynode teilnehmen, sondern indem sie durch irgendwelche Kontakte, die sie zu Afrika haben oder zu anderen Drittweltländern, direkt mit einer Schulklasse dort Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel, ich weiss jetzt ein Beispiel von einer Blindenschule, sie nehmen direkt Kontakt auf mit einer Blindenschule in Kenia und unterstützen dort direkt diese Schule mit dem Geld. Und da zeigt sich einfach, dass die Kinder viel mehr motiviert sind, dass sie wissen, was mit ihrem Franken passiert, dass sie nicht einfach in einen grossen Haufen hineinkommt und es Reis oder Mais oder Getreide gibt, das doch nicht verteilt wird, wie wir vorher gehört haben, sondern da wissen sie ganz genau, ich gebe es am Ibrahim dort oder ich gebe es der Fatima in selben Dorf, und sie haben auch Kontakt, sie schreiben einander, und ich finde, das wäre eine Art, wie man die Drittwelthilfe leisten in der Schule, aber ich glaube, der Hungerfranken, so wie er jetzt läuft, ist gestorben. Und ich werde versuchen, wenn die Aktion dann aufhört in einem Jahr, wirklich nochmal für eine Schlusszusammenfassung so Schulsynoden und so, um nochmal anzufragen, was dann läuft. Soweit also zu dem Hungerfranken. Wir hören jetzt nochmal ein bisschen Musik und nachher kommt noch die Hilde mit der Buchbesprechung.
Bata ba faraba awa bani nyema o mana mapa Der letzte Beitrag in unserer Sendung zum Thema Hungerhilfe ist eine Buchbesprechung von dem vor kurzem erschienenen Buch von Al Imfeld mit dem Titel Hunger und Hilfe – Provokationen. Provokationen, Denkanstöße sind es, die dieses Buch uns gibt. Und dies in einem großen Maß. Es lohnt sich, das Buch zu lesen und vor allem über das, was Al Imfeld schreibt, nachzudenken. Er beschreibt nicht einfach, warum die Hungerhilfe nicht funktioniert. Das tut er zwar auch, aber er versucht, die Haltung, die hinter dieser Fehlleistung liegt, aufzuzeigen. Viele seiner Überlegungen sind sehr philosophisch, auch moralisch, aber dies in einem guten Sinn. Immerhin ist der Autor ja auch ein ehemaliger Immensee-Missionar und studierter Theologe. Aber er hat auch Agrarwissenschaften studiert. Er bringt also gute Voraussetzungen mit, das Problem Hunger und Hilfe nicht nur eindimensional zu erklären. Ich möchte einen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen, wo er sagt, dieses Buch soll eine kleine Ehren- und Würderettung für die von uns allzu oft Bemitleideten sein. Ich bin der Überzeugung, dass in der Krise nicht primär die Hungerhilfe hilft, sondern einzig und allein ein neuer Stolz und ein starkes Selbstbewusstsein. Es muss der Glaube erwachen, dass Menschen sich zuerst selbst helfen müssen und dass der Hunger sowohl psychischer wie materieller Art nur von innen heraus behoben werden kann. An den meisten Orten erzeugt nicht der minimale Regen, sondern die verlorene Identität den Hunger. Es stimmt eben doch, dass der Hunger etwas mit der weißen Zeit zu tun hat. Das ist kein Schuldspruch, sondern bloß eine Feststellung. Der weiße Fortschritt hat die Welt aus den Fugen zu heben vermocht. Die Menschen stehen vor Fremdem und Andersartigem und wissen nicht, wie damit umgehen. Die einen fliehen in Fremdenhass, die anderen trifft die Hungersnot. Und so möchte ich hoffen, dass diese Zeiten der Dürre vermehrt zu einer Zeit des Fragens statt des Sammelns werden. Guter Wille ist wahrlich überall und reichlich vorhanden. Er soll menschenwürdig genutzt werden. Zum Menschenwürdigen gehört die Vielfalt, die Offenheit und das Wagnis. Es stimmt nicht, dass für uns alle die Zeit der Vision vorbei ist. Jeder Trockenzeit folgt eine Regenzeit. In der Wüste ist selbst der Tau nicht zu verachten. Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch. Und das Hauptargument von Al Imfeld, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch zieht, ist sein Vorwurf, dass wir nur monokausal denken, also immer nur eine Ursache als Erklärung haben. Wir denken nur linear und können nicht gleichzeitig Zusammenhänge auf verschiedenen Ebenen in Raum und Zeit erkennen. Ein Beispiel dafür. Die Kolonialherren haben im Sahel die jahrhundertealten und bewährten Traditionen zerstört, aus Unkenntnis und Ignoranz gegenüber den fremden Kulturen. Beispiele dafür sind die Zerstörung von Bewässerungssystemen, die aus jahrhundertelanger Erfahrung stammten. Die Kolonialherren haben praktisch die alten Wurzeln wie Unkraut ausgerissen. Die Folge davon sind die Zerstörungen, die wir heute zum Beispiel als Bodenerosion und ich weiß nicht wie noch bezeichnen. Die europäischen Eindringlinge haben im Sahel ein ganzes Ökosystem zerstört, nur weil sie selbst herrlich nicht begriffen haben, dass das andere, Fremde, nicht schlechter ist als das eigene. Diese Überheblichkeit des Westens ist die eigentliche Ursache dieser Dürre, quasi die geistige Dürre, die zu der anderen Dürre noch dazukommt. Die Europäer konnten und können nicht verstehen, dass die Lebensweise der Bewohner im Sahel auf Subsistenz und Entbehrung beruht und nicht auf Export und Überfluss. Diese Lebensweise wurde für unser Weltbild als direkte Bedrohung angesehen, die man abschaffen musste. Deshalb wurden Nomaden sesshaft gemacht, deshalb wurden Hochertragsgetreide geliefert und so weiter. Mir wurde noch nie vorher so deutlich, was diese koloniale Zerstörung wirklich bedeutet. Al Imfeld zeigt es an Beispielen mit einer Deutlichkeit auf, die mich sehr betroffen gemacht hat. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel aus dem Buch vorlesen. Die moderne Landwirtschaft tendiert nicht nur zur Monokultur, sondern auch zur Zeit- und Geschichtslosigkeit. Denn alles soll jederzeit und überall machbar sein. Diese Einstellung ist genau die Grundstruktur des kolonialen Denkens. Kolonien kann sich jemand nur aneignen, wenn er sich einredet, es habe vorher doch nichts gegeben, weder Menschen noch Geschichte, weder Agrarkultur, bloß Wüste, noch Politik, bloß Tribalismus. Diese Haltung ist mit der sogenannten Entkolonisierung überhaupt nicht verschwunden. Sie lebt auch im Entwicklungszeitalter, denn die Entkolonisierung des Geistes fand nicht statt. Ein Agrarprojekt muss zur Entkolonisierung beitragen. Das ist ein entscheidendes Kriterium zum Beurteilen. Das ist auch, was Asiaten unter Liberation of Tea oder Liberation of Coconut verstehen. Diese Kulturen aus der Monokultur herausholen und sie sinnvoll neu einbinden. Aus der Isolation herausholen und in ein neues Ganzes züchten und so weiter. Und Al-Imfel kritisiert aber nicht nur die Monokausalität, sondern er setzt dem ein vernetztes Denken entgegen. Und was das heißt, möchte ich an einem dritten und letzten Beispiel aus dem Buch vorlesen. Und ich finde, das sagt am allermeisten aus über das koloniale Denken und über die heutige Entwicklungshilfe, die im Grunde nichts anderes ist als eine Fortsetzung dieser kolonialen Haltung. Ich zitiere. Heute ist das Denken in Zusammenhängen und im sich gegenseitig Abstimmen am Aussterben. Kaum trifft man ein Projekt, das die verschiedenen Völker, Kulturen und religiösen Denkweisen gleichzeitig mit einbezieht. Durch die Projekte nimmt die Trennung respektive der Tribalismus zu. Das nennt sich Entwicklung und das soll Modernisierung sein. Westliche Entwicklung, die wir bringen, beinhaltet Monomanie. So wurden wir erzogen und geschult. Unser Denken bewegt sich in der Monokausalität. Dementsprechend ist unser Vorgehen, sobald wir diesen einen Feindfaktor, zu wenig Wasser, Energie, Brennholz etc. gefunden haben. Ein Denken in Kausalketten mit Vernetzungen und Gegenseitigkeiten, von Wirkungen in Mehrdimensionalität, sowohl zeitlich wie räumlich, geschichtlich und kybernetisch, ist die Ausnahme. Entweder oder ist unser Raster. Oder Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, ja sogar eins vor dem anderen. Als 1973 den vielen Beamten in Bamako, Mali, der Diesel für ihre Lichtmaschinen knapp und teuer wurde, beschlossen sie, zum Wohl des Volkes einen Staudamm zur Elektrifizierung zu bauen. Mit Hilfe der Weltbank und hydroelektrischer Großfirmen wurde das Kraftwerk Selangé gebaut. Als bereits die gestauten Wasser anstiegen, soll ein Bauer dagegen gefragt haben, was denn nun mit ihm geschehe. Der kanadische Bauleiter soll geantwortet haben: Zuerst muss dieses Projekt fertig sein. Dein Problem, das lösen wir nachher. Das Schicksal der 14.000 Betroffenen hing noch in der Luft. Die Auslese war getroffen. Bewässertes Land lag bereit. Nun ging man an die Modernisierung der Bauern heran. Als ich den Verantwortlichen fragte, ob in der Zwischenzeit wenigstens die Bauern auf die neue hochtechnologisierte Bewässerungswirtschaft vorbereitet worden seien, sagte er, dass dies im Projekt nicht eingeschlossen gewesen sei. Das ist das Vorgehen, das wir Schritt für Schritt nennen. Andere glauben gar, das wäre der Sinn von den kleinen Schritten. So häuft man denn in den Sahelstaaten Projekte wie Zahlen aufeinander. Eine Vernetzung sieht der Beobachter selten. Schließlich können die Verantwortlichen kaum anders, denn die Zuständigkeiten verschiedener Departemente, Institutionen und Hilfsorganisationen hindern sie daran. Der eine spezialisiert sich auf Wasser, der andere auf Sonnenenergie, ein dritter auf Community Development, der vierte auf Haushaltslehre und so weiter. Die Bewässerungsanlagen haben die Malaria zurückgebracht und die Bilharziose hat stark anwachsen lassen. Neue medizinische Projekte werden also benötigt. Neue Kliniken, mehr Gebäude, Wellblech, Zement, aber auch Holz. Es ist falsch, die Brennstoffkrise ins Zentrum zu stellen. Auch die hektische Bautätigkeit hat enorm viel Holz verschlungen. Und die Wachtfeuer nachts vor den Palästen der Reichen sind ebenfalls die Folge des Vertrauenszusammenbruchs. Und unser Tun ist blind für Vernetzung, Projektion und Rückkopplung. Kein Denken mehr in horizontalen und vertikalen zur gleichen Zeit und im gleichen Raum. Genau deshalb ist das Problem des Sahel nicht mehr in den Griff zu bekommen. Noch ein Beispiel zum Schluss. Zur Besinnung kommen bedeutet den Anfang der Umkehr. Viele Völker vergleichen die Welt mit einem Spinnennetz. So auch in der modernen Fabel des australischen Ureinwohners Spider. Die Spinne hat in ihrem Netz die Aufgabe getreu erfüllt. Immer wieder hat sie es erneuert, gereinigt und ab und zu gar ein bisschen vergrößert. Da kam eines Tages jemand aus einer fremden, bösen Welt und erklärte das Spinnennetz als veraltet. Kurzum hat er es mit seinem Gewehrbesen heruntergeholt. Tag und Nacht musste die Spinne spinnen, um die Welt wenigstens noch an ein paar Fäden zu halten. Immer wieder aber zerstörte das feindliche Wesen das Netz. Eines Tages wurde auch die nimmermüde Spinne getötet. So entstand kein Spinnennetz mehr. Und bald musste das zerstörerische Wesen entdecken, dass auch seine Welt am Spinnennetz gehangen hatte und dass es ohne dieses Netz nicht weiterleben werde. Doch nun war es zu spät. Die Spinne war tot. Für immer. Nochmal zu dem Buch von Al Imfeld. Es heißt Hunger und Hilfe, Provokationen. Ist im Unionsverlag Zürich erschienen und kostet 18 Franken. Das war die Sendung Kurkuma zum Thema Hungerhilfe. Im Studio waren der Herbert, der Hans und die Hilde. Ciao zusammen. Amen.